Gepredigt mit einem alten Gospel beginnen, den ich auf der letzten Gospel News CD zu meiner damaligen Musikzeit aufgenommen habe, weil der sehr gut zum Thema passt und ich werde versuchen, das gerade simultan für euch zu übersetzen.
And I know that there are some people here who have...
Also ich weiß, heute sind einige Leute da, die Schwierigkeiten haben.
Some people who have felt like...
Einige, die am liebsten aufgegeben hätten. Die am liebsten das Handtuch geworfen hätten. Der Titel spricht davon, dass Jesus mich sah, mich bei der Hand griff, damit ich nicht aufgebe. Beinahe hätte ich losgelassen. Ich dachte, ich könnte das Leben einfach nicht mehr ertragen. Meine Probleme haben mich so gefangen genommen. Depressionen haben mich runtergedrückt. Aber Gott hat mich ganz nahe gehalten, damit ich nicht losließ. Gottes Barmherzigkeit hat mich festgehalten, damit ich nicht loslasse.
Maybe I have a witness here that understands this.
Beinahe habe ich aufgegeben. Ich war ganz nah an einem Durchbruch, doch ich habe es noch nicht gesehen. Der Teufel hat mich geblendet, aber Jesus kam und packte mich. Er hielt mich ganz nah bei sich, so dass ich nicht loslassen konnte. Gottes Barmherzigkeit hat mich gehalten, damit ich nicht losließ. Und jetzt bin ich hier, weil Gott mich nicht aufgegeben hat. Nur wegen seiner Gnade lebe ich heute noch. Er hat mich nicht aufgegeben. Gott hat mich nicht aufgegeben. Er hat mich nicht aufgegeben. Und so habe ich auch nicht losgelassen. Viele von den berühmten Gospel lassen uns ein Stück weit die Tiefe des Glaubens erleben. Und ich glaube, das liegt mit daran, dass diese Lieder entstanden sind in teilweise unsäglichen Lebensumständen, in Unterdrückung, in Versklavung. Und dadurch haben die Aussagen, hat der Glaube so eine Stärke gewonnen, die wir, glaube ich, auch in den Liedern immer wieder spüren. Das bekannteste Gospel, der Gospeltitel, Oh Happy Day, wer kennt denn den? Ja, blöde Frage, gell, alle. Aber jeder von uns spürt irgendwie, welche Überzeugungskraft in dem Lied steckt, wenn da jemand singt, was für ein wunderbarer Tag, dass Jesus mich errettet hat. Und ich glaube, dass das mit damit zusammenhängt, dass diese Lieder durch eine gewisse Tiefe, durch Leid, durch Kampf, durch den man durchgehen musste, entstanden sind. David, der Autor vom Psalm 23, der hatte auch kein leichtes Leben. Schon als junger Mann wurde er verfolgt. Saul, sein Vorgänger, hat mehrfach versucht, ihn umzubringen und er hat es immer wieder geschafft, gerade noch so zu entkommen. Später hat, das müsst ihr euch mal vorstellen, der eigene Sohn versucht, ihn umzubringen, weil er die Königsherrschaft für sich wollte. David selbst dann hat diesen fatalen Ehebruch mit Bathseba begangen, hat sogar noch deren Mann umgebracht und hat mit Sicherheit in seinem Leben lang darunter gelitten, dass er als König so eine Tat begangen hat. David musste sein Volk immer wieder von Angriffen aus fremden Völkern verteidigen und er ist sicherlich auch eine Person gewesen, die so manches dunkle Tal hat durchkämpfen müssen. Und ich glaube, er weiß ganz genau, wenn er in diesem Psalm dieses Bild verwendet, was alles dahinter steckt. Vielleicht geht es dir sogar ähnlich, dass du selbst ein dunkles Tal momentan erlebst. Wir haben den Beitrag vom Fritz gehört. Vielleicht geht es dir in manchem Bereich ähnlich, wo du am Kämpfen bist. Vielleicht im Beruf, wo dir ein Kollege oder der Chef oder wer auch immer Stress macht und du den Eindruck hast, ich halte fast nicht mehr aus. Oder vielleicht in deiner Ehe, du dir schon lang wünschst, hoffentlich ändert sich da mal etwas, hoffentlich komme ich irgendwann aus dem dunklen Tal raus und tut sich etwas, aber man sieht einfach nicht, dass sich etwas ändert. Oder bei der Gesundheit, vielleicht bist du schon lang am Kämpfen und am Fragen und am Hoffen und am Ringen, wann ändert sich etwas, wann werde ich wieder ganz gesund, wann ist das weg und wann kann ich wieder frei vorwärts gehen. Und ich verstehe, wenn wir uns fragen, wo ist Gott, das ist manchmal wie so ein schwarzes Loch, wo ist Gott und ich sehe es einfach nicht. Wir sollten doch als Christen, so denke ich mir, diese saftigen Wiesen und das frische Wasser erleben und das Gute führen von Gott auf der richtigen Straße und so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich hocke wie in so einem dunklen Loch und ich frage mich, ja, wo ist denn Gott? Warum geht es mir so? Meine Schwägerin, die ist vor 2 Monaten vom Pferd gefallen, sie ist so Hobbyreiterin, und als sie da runtergefallen ist, hat sie sich 8 Rippen gebrochen dabei und hat sich die Hand gebrochen und Schlüsselbein gebrochen und mit dem Hubschrauber hat man sie dann weg ins Krankenhaus und so. Und sie sagt, hey, ich bin doch auch gläubig, warum passiert mir so etwas und warum in der Stärke irgendwie, ich kann fast keine Luft mehr holen, kann mich fast nicht mehr bewegen. Und dann nach, keine Ahnung, 6 Wochen oder so irgendwas, haben wir, oder nach 2 Monaten war das dann fast, haben wir von ihr, da war sie aus dem Krankenhaus schon wieder raus, eine WhatsApp-Nachricht bekommen mit einem Bild. Und da liegt sie im Krankenhaus mit so einer Macke oben am Kopf und so und schreibt uns, sie ist vom Fahrrad gestürzt und liegt mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Ja, warum jetzt? Warum? Warum schon wieder ich? Warum nicht die anderen? Wo ist Gott? Und ich erlebe es einfach als Dunkelheit. Heute Morgen ist der Gottesdienst nicht einfach so easy peasy, so easy going, da ist alles schön und glatt und schöne Wiesen und schönes Wasser und so, sondern die Frage, die ist ja real. Wo ist Gott? Ich habe diese Frage auf einer Postkarte gefunden und bei der Postkarte ist so, wenn man die erwärmt, da ist so eine Wärme, Transparenzfolie aufgebracht. Wenn man das länger erwärmt, dann sehen wir jetzt auf dem nächsten Bild, dann wird eine Hand deutlich und wenn es ganz warm wird, ich schwitze noch nicht genug, man sieht es noch nicht wirklich. Aber da wird es dann ganz hell und dann kannst du lesen in diesem schwarzen Feld, ich bin auch im Dunkel, sagt Gott. Und das sehen wir oft nicht. Wir sehen das schwarze Loch, aber uns ist vielleicht in der Situation nicht bewusst, dass Gott nah ist und dass er auch dann da ist, auch wenn man es nicht sieht. Ganz spannend finde ich, an der Stelle im Psalm 23 wechselt die grammatikalische Form von der 3. Person in die 2. Person. Also vorher ist immer die Rede von, der Herr ist mein Hirte, er führt mich, das ist die 3. Person, jemand erzählt über jemanden anderen etwas. Und jetzt im 4. Vers sagt David, denn du, Herr, bist bei mir. Also da wird's persönlich, wenn es durchs dunkle Tal geht, dann wechselt's, dann wird's enger, dann wird's ganz persönlich an der Stelle. Das ist in Schwierigkeiten ja oft so. Und zum Glück erleben wir immer wieder auch Gott dann gerade in diesen Drucksituationen, in diesem dunklen Tal, dass er nahe ist. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, den habe ich in der Jungschi gelernt. Der heißt, da sagt Gott im Psalm 50, Vers 15, ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten. Also man hat mir das damals so beigebracht, dass so die Notfallnummer von Gott, 5015, das muss man sich einfach merken, Psalm 5015, und dann ruf mich an. Also wenn du in diesem dunklen Loch bist, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn dir nicht mehr bewusst ist, dass Gott sagt, ja, ich bin da, dann mach's, wie dieser Psalmist empfiehlt, und wende dich an diese Person, gerade persönlich, du, direkt an ihn, und red mit ihm darüber, sag ihm deine Not, sprich das aus. Das ist so einer der Schlüsselverse im Alten Testament. Weil Gott hat den größeren Fokus, er sieht weiter. Wenn wir uns in Hannelore hineinversetzen, wir nehmen mal an, das ist so ein junges Schaf. Das junge Schaf ist im Stall im Winter, und im Stall, da ist schön kuschelig und warm, und da hat es Stroh, und da sind noch die anderen Schäfli um sie herum, und da ist alles nett und das ist alles gut. Aber wenn es dann Frühjahr wird und wenn dann der Hirte das Gatter öffnet und wenn vielleicht Hannelore gar nicht raus will, weil da ist ja schon schön kuschelig und warm und so, dann muss sie vielleicht auch ein bisschen Druck ausüben, damit sie aus dem Stall geht und damit sie auf die Wiese kommt. Vor zwei Wochen hatten wir das schöne Bild hier. Damit sie diese saftige Wiese und das frische Wasser erlebt. Das erlebt sie ja nur, wenn sie auch wirklich rausgeht aus dem Stall. Aber dazu braucht es einen gewissen Druck, da braucht es Erfahrungen mit dem Hirten, der sie mitnimmt. Und wenn dann vielleicht der Frühling vorbei ist und es im Tal zu heiß wird, dann wird es nötig, dass der Hirte das Schaf auf die Sommerweide in die Berge hochführt. Und die Älteren, die wissen dann schon, ah ja, deshalb müssen wir von den grünen Wiesen weg, weil es zu warm wird für uns Schafe, und wir gehen rauf in die Sommerweiden. Für die Jüngeren ist das neu. Für Hannelore ist das neu, die hat keine Ahnung. Die weiß nicht, warum sie da jetzt von der so schönen Wiese weg soll und rauf muss. Um auf die Sommerweide zu kommen, ist ein dunkles Tal eine Notwendigkeit und keine Bestrafung. Das ist mir an der Stelle ganz wichtig. Das ist die Weisheit vom Hirten. Das ist eine Notwendigkeit, weil es zu heiß wird auf der Frühlingswiese im Sommer, sondern es ist keine Bestrafung, sondern eine Notwendigkeit. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, der beste Weg zum Gipfel führt immer durch Schluchten und Täler. Das ist ein Oberschlauer. Der hat das aber schon, wahrscheinlich ein Älterer vielleicht, der hat das schon mehrfach erlebt und hat gelernt, ja, es ist so, wir müssen manchmal durch Schluchten durch, damit wir dann auch auf diese schönen Sommerweiden kommen. Hier habe ich euch ein Bild mitgebracht von den Sommerweiden im Uri. Da ist so ein Tal, und wenn du oben stehst, ist es klar, da ist jetzt schön kühl und da hast du auch schöne Wiesen und so, aber du musst durch dieses Tal durch, damit du überhaupt auf die Wiese hochkommst. Die Älteren wissen das. Die haben das vielleicht schon ein paar Mal mitgemacht. Und die sind relativ beruhigt, weil sie wissen, da oben, da wird's schön. Vielleicht geht's dir auch manchmal so, dass du auf der Frühlingswiese bist. Und du freust dich am Hüsli, das du hast. Du freust dich vielleicht am BMW, der vor der Tür steht, oder irgendein Passat-Kombi oder so ein Stück Typis. Und du sagst, hey, ist doch alles cool, ist doch alles gut und ist schön und Familie und so. Aber vielleicht kommt irgendwann die Zeit, wo es auch für dich dran ist, einen Schritt weiter zu gehen, wo Gott dich ein Stück rausführen will, aus dem Hauptsache, ich fühle mich wohl, hin vielleicht in neue Herausforderungen, in einen neuen Job, in ein neues Umfeld, vielleicht auch in eine neue, schwierige Erfahrung, die dir Neues beibringt. Aber trotzdem ist immer noch der Hirte dran und ist immer noch der Hirte der, der dich dann da rausführt und der einen größeren Fokus hat. Das Lernen für uns, solche neuen Dinge zu lernen, wenn wir uns wohlfühlen auf der grünen Wiese, das fällt uns manchmal schwer. Ich habe euch ein Zitat von einem Professor mitgebracht, das euch vielleicht helfen wird, auch das Gute am Weitergehen zu sehen. Und zwar der schlaue Mann Fritz B. Simon ist Professor für Führung und Organisation, gehört zu den 40 führenden Köpfen im Personalwesen. Und er hat Folgendes gesagt: der Idealzustand sei erreicht, wenn man jeden Tag bei bester Laune etwas überfordert ist und trotzdem weitermacht. Also wenn du in deinem Berufsleben weiterkommen willst, wenn du als Mutter weiterkommen willst, laut seiner Aussage, wäre es gut, wenn du immer einen Tick an der Grenze, einen Tick überfordert bist. Und das noch bei bester Laune. Also das ist natürlich jetzt so die Theorie vom Professor, gell? Aber wenn es so wäre, dann würden wir schnell wachsen, dann würden wir viel Gutes lernen, dann würden wir schnell vorankommen. Das ist aber manchmal unangenehm, wenn vielleicht die beste Laune dann irgendwann vergeht und man trotzdem überfordert ist und man halt einen Schritt weiter gehen muss. Ich habe euch ein bisschen ein derberes Zitat auch noch mitgebracht, das spricht vielleicht eher aus dem Leben noch. Wenn du vom Leben einen Tritt in den Hintern bekommst, versuch den Schwung nach vorne mitzunehmen. Also das ist so, wenn du etwas Schwieriges lernst und es macht dir ober viel Mühe, nimm den Schwung mit und lern etwas draus eben verinnerlich etwas Gutes an der Stelle. Ich habe jetzt noch einen Vers wieder aus dem Buch der Bücher, weg von den schlauen Köpfen. Da heißt es, wir sind als sein Eigentum versiegelt und gekennzeichnet. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Also auch wenn wir durchs dunkle Tal gehen und auch wenn es schwierig wird und wenn wir den Eindruck haben, das Leben verpasst uns gerade einen Tritt in den Hintern, dann dürfen wir trotzdem wissen, dass wir absolut sicher in Gottes Hand sind und dass wir bei ihm gut aufgehoben sind. Jesus ist da recht realistisch. Er hat seinen Jüngern mal gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Und das stimmt. Das haben die Jünger nachher auch erlebt, dass sie Angst hatten. Petrus hat sogar Jesus nachher verleugnet. Aber an der Stelle geht Jesus dann einen Schritt weiter und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also wir dürfen uns darauf verlassen, auch wenn wir Angst haben, auch wenn wir in einem tiefen Tal stecken, Jesus hat es überwunden und er hält uns an seiner Hand. Und er hilft uns durch dieses Tal durch. Ich habe euch noch einen Vers aus 1. Petrus 1, Vers 6 dazu. Da heißt es, deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das mit der Vollfreude sein, das ist schon eine ziemliche Herausforderung an der Stelle. Aber es ist einfach so, dass er uns in seiner Hand hält und dass, weil wir durch das dunkle Tal an seiner Hand gehen dürfen, wir sogar, wie es in dem Vers heißt, sogar voller Freude sein können, voller Zuversicht, vielleicht voller Gelassenheit, so einer inneren, tiefen Ruhe. Er hat mich und er hält mich in seiner Hand. Das dunkle Tal ist keine Bestrafung. Das zeigt auch noch der nächste Vers aus Jesaja. Da lesen wir Folgendes. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, dann bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Also das sind alles solche bodenständigen Tatsachen, auf die du dich verlassen darfst. Du bleibst unversehrt. Er wird dich fest und souverän an seiner Hand halten. Das Schwierige ist wahrscheinlich meistens, wenn man das theoretisch liest, dann klingt das irgendwie nett. Aber meistens begreift man diese Verse erst dann, wenn man selber drinsteckt. Und wenn man selber dieses dunkle Tal durchkämpft, dann werden diese Verse ganz besonders groß und real. Ich habe eine kleine Geschichte gehört, die, lasse ich dahingestellt, die will ich euch kurz erzählen. Es war ein Bauer, der hatte ein tolles weißes Pferd sich gekauft. Beziehungsweise, das ist ihm, glaube ich, sogar, na doch, das hat er gekauft, genau. Und die anderen um ihn rum, die Nachbarn sagen, hey, wow, ist das ein Pferd, hey, super, der Herr ist mit dir, du, dass du sowas hast finden können, das ist ja wirklich sensationell. Und dann eine kurze Zeit später ist das Pferd aus dem Gatter ausgebrochen und ist abgehauen. Und ein anderer Nachbar kommt und sagt, oh Mann, du, Gott straf dich, gell? Was du wohl für Sünde begangen hast und so weiter. Hast dich in falscher Sicherheit gewogen. Look, da ist jetzt Gott, nimmt dir das gerade wieder, was er dir geschenkt hat. Und kurze Zeit später kommt das Pferd zurück mit 10 anderen Wildpferden im Schlepptau. Ist irgendwo in den USA, in der Prärie wahrscheinlich passiert. Und kommt mit den 10 Pferden zurück. Und ein anderer Nachbar sagt wieder, Mensch, der Herr segne dich. Er gibt dir 1 und du hast gerade 10. Das ist doch gigantisch. So ist Gott und so gut ist Gott mit dir. Dann hockt sich der Sohn den nächsten Tag drauf, reitet auf dem weißen Pferd, fällt runter, bricht sich das Bein und ein paar andere sagt, oh Mann, du, guck Gott, ja, wo ist er wieder? Nütisch, kannst dich doch nicht drauf verlassen. Schau dir deinen Sohn an, selbst den Liebsten und so weiter, verschont er nicht und so. Kurze Zeit drauf bricht Krieg aus und alle jungen Männer werden eingezogen in die Armee. Nur der eine Sohn mit seinem Gipsbein daheim, der bleibt daheim, der kann nicht eingezogen werden. Und ein anderer sagt wieder, schau, wie gut Gottes Plan ist. Das ist doch wunderbar. Jetzt ist der Sohn daheim und jetzt wird er vom Krieg bewahrt und du hast ihn. Gott ist einfach wunderbar. Also ihr merkt schon, gell, das können wir jetzt ewig so weiterführen. Du musst selber entscheiden, ja, ist jetzt Gott gut oder ist er nicht gut? Wenn etwas passiert, das mir nicht passt, oder wenn mir etwas passiert, was mir passt. Ist er jetzt gut oder ist er nicht gut? David hat die Erfahrung gemacht und zeigt das in dem Psalm sehr, sehr deutlich, dass Gott gut ist. Zum Glück hat er den Überblick. Zum Glück weiß er um alle Umstände. Und zum Glück liebt er dich. Und liebt er dich. Und liebt er dich. Und da oben sowieso. Und mich liebt er zum Glück auch. Und hat einen guten Weg mit uns. Das finde ich wunderbar. Und es ist wichtig, dass du deinen Glauben und dein Vertrauen in ihn nicht abhängig machst von Umständen. Ob jetzt da 10 Pferde im Schlepptau kommen und ob du nicht in den Krieg musst oder sonst etwas, mach's nicht von den Umständen abhängig. Nochmal, Jesaja 41, Vers 10, da heißt's, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mach dich stark, ich helf dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Das ist doch wunderbar, das zu wissen. Und das Schöne ist, finde ich auch, gerade wenn es schwierig wird, dann rückt man zusammen. Das merken wir oft in der Beziehung zu Gott hin, da rückt man zusammen, aber das merkt man auch so in dem zwischenmenschlichen Bereich. Und ich habe Renate gefragt, ob sie kurz etwas zu ihrer Schwester und zu diesem Unfall, den sie da hatte, kurz sagen kann, wie es ihnen da als Schwestern ergangen ist.
Ja, genau. Ich habe 3 Schwestern und wir wohnen nicht gerade so nah beieinander, dass wir uns also nicht oft sehen können. Wir telefonieren halt so, naja, sporadisch miteinander, wie es denn gerade so geht. Aber wenn dann so Sachen passieren, wie mit meiner Schwester eben, wie der Uwe schon gesagt hat, die vom Pferd fällt und es wirklich also nicht lustig war, dann geht es sofort rum. Wir stehen zusammen, wir beten miteinander, wir beten füreinander. Wir telefonieren miteinander und wenn man auch nur zuhört, was die Schwester sagt in dem Zusammenhang, wie es ihr da geht und sich fragt eben, warum schon wieder ich, dann stehen wir als Schwestern einfach auch zusammen und das finde ich sehr schön, man rückt zusammen in den schwierigen Situationen.
Da kann man nur sagen, zum Glück gibt es WhatsApp. Also da wurde gemessaged und telefoniert und gemacht und so. Und das habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Also ich sehe jetzt gerade, Vreni ist da mit ihrer Krankheit von Vreni. Habt ihr sicherlich auch als Familie erlebt. Da rückt man zusammen und da wird die Beziehung auch zueinander viel intensiver. Das ist etwas Gutes. Und das Schöne ist, dass wir auch in Beziehung zu Gott in solchen Situationen näher zusammenrücken. Wenn eine Herde durchs dunkle Tal läuft und wenn es eng wird, dann rücken automatisch die Schafe enger zusammen. Und wer hat eigentlich dann in so einer Situation den größten Stress? Das ist eigentlich der Hirte, der den größten Stress hat. Wenn es schwierig wird und die Schafe sind eng beieinander, dann rangeln die Böcke vielleicht miteinander, weil sie nicht mehr genug Platz haben und wer ist der Größte und der Stärkste, dann gibt es Theater. Oder die Kleinen springen irgendwo rum und so. Den größten Stress in solchen Situationen hat eigentlich immer der Hirte. Und zum Glück haben wir so einen guten Hirten, der in diesen stressigen Situationen souverän ist und der uns nahe ist und der uns da auch hilft. Und übertragen wieder auch auf unser Leben. In solchen Situationen haben wir besondere Gelegenheit zu wachsen. Gottes Gegenwart zu spüren, Trost zu schenken und Trost selber zu bekommen. Das ist gerade in diesen spannenden, schwierigen Situationen eine ganz besondere Gelegenheit. Der Text endet für heute mit dem Satz: Dein Stecken und Stab trösten mich. Und ich habe mir sagen lassen, also dass die Hirten damals wohl Stecken und Stab hatten, also zwei verschiedene. Ich fange mal bei dem Stab, bei dem Stecken an. Der Stecken, mit dem schützt er die Schafe. Also wenn irgendein Schaf irgendwo lang ist, wo es nicht hin soll, dann wird vielleicht der Stab benutzt, der Stecken benutzt, um dem Schaf zu zeigen, hier, da geht's lang. Oder wenn ein Schaf irgendwie überhaupt nicht spurt, dann muss er vielleicht sogar die Seite vom Stecken nehmen und das Schaf vielleicht durch Umstände, durch Schwierigkeiten, durch so ein Tal, durch Druck von außen auf die richtige Spur bringen und dem Schaf helfen, dass es weitergeht. Dann mit dem Stecken schützt er die Schafe. Ich habe gelesen, dass in Palästina das so ist, dass der Hirte mit dem Stecken, jetzt komme ich ganz durcheinander mit meinem Stecken und Stab, mit dem Stecken, da auf dem Boden immer wieder schlägt, wenn sie durchs Tal gehen. Wisst ihr, warum man das macht? Ja, genau, Schlangen. Gell? Das ist so. Mit dem Schlangen vertrieben, die spüren irgendwie die Vibrationen am Boden und die merken, das ist nicht gut für uns und jetzt nicht wie weg. Oder er nutzt den Stab zum Beispiel, um wenn ein Löwe oder ein Bär oder irgendetwas angreift, entweder werfen, schlagen oder wie auch immer die das damals gemacht haben. Ich will mich gar nicht in die Situation reinversetzen müssen, wie die einen Bär oder einen Löwe damals vertrieben haben. In 5. Mose 33 lesen wir: Er, der ewige Gott, breitet seine Arme aus, um euch zu schützen. Also er ist mit dem Stab da und er schützt uns, er achtet auf uns. Vielleicht ist das sogar so, dass die Schafe das gar nicht checken, wenn er da auf dem Boden rumtrommelt irgendwie, die wissen gar nicht wieso. Das geht uns vielleicht auch manchmal so, dass Gott uns schützt und wir checken gar nicht, was da los ist. Ich kann mich noch erinnern, wir waren mit unserem Wohnmobil da, von dem ich euch letztes Mal erzählt habe, mal wieder beim Fahrzeugbauer. Und als wir am Sonntagabend, und das war wirklich spät, irgendwie, keine Ahnung, 7., 8. irgend sowas, und wir hatten noch 3 Stunden Weg heim. Wir wollten fahren und jedes Mal, wir haben angemacht und ein rotes Lämpchen leuchtet. Irgendwie die Bremse ist verriegelt und geht nicht auf. Haben alles Mögliche probiert, hin und her und Zeug und Sach. Und haben nachher gemerkt, unterm Lenkrad hat es noch einen Schalter, da kann man auf die Vierradbremse schalten. Das ist so eine spezielle Geschichte bei dem Auto, wo dann alle 4 Räder blockieren. Und der Schalter, den hat irgendjemand ohne unser Wissen umgelegt. Und wir haben es einfach nicht gecheckt und haben eine halbe Stunde an dem blöden Schalter rumgemacht. Und der hat uns gehindert, dass wir dann haben nach Hause fahren können. Als wir das dann gecheckt hatten, losgefahren sind, auf die Autobahn sind, wir sind keine 5 Kilometer, 10 Kilometer vielleicht gefahren auf der Autobahn, sind wir in Stau gekommen und wir haben dann Folgendes da miterlebt auf der Autobahn. Ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde vor uns, ein katastrophaler Crash auf der Autobahn. 4 Tote, 11 verkeilte Fahrzeuge, Hubschrauber, Theater, Vollsperrung, ein Riesendrama irgendwo. Wir haben uns im Nachhinein gedacht, vielleicht war diese blöde Bremseinstellung im Prinzip ein Mittel Gottes, um uns einfach 20 Minuten oder eine halbe Stunde aufzuhalten. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es könnte sein, dass er uns dadurch einfach aufgehalten hat, dass wir nicht in dieses Chaos mit reinschlittern. Und ich glaube, das ist bei uns öfters so, dass wir gar nicht merken, wenn Gott, wenn er mit seinen Engeln um uns ist und wenn er uns wunderbar bewahrt. Und wenn wir es dann merken, dann gibt es immer wunderbare Zeugnisse, die man dann bei Worship-Zeiten erzählen kann und wo man irgendwie tolle Sachen erzählen kann. Aber ich glaube, vieles bleibt wirklich auch unter der Decke. Dann noch mit dem Stab erzieht der Hirte auch seine Schafe, hatte ich vorher schon erwähnt. Und dazu eine Parallele, das ist natürlich bei uns als Eltern manchmal ähnlich. Wir haben zu Hause so einen Schwedenofen und das ist natürlich klar, wenn unsere kleine Enkelin zu Besuch ist, gell, die muss lernen, dass sie da nicht ranfassen darf, weil sie sich schlimm verletzt. Und das ist ja gut so. Und das mache ich ja nicht, um irgendwie meine Enkelin irgendwie zu ihr was Böses zu tun, sondern das ist etwas Gutes, dass sie lernt, da darfst du nicht ranfassen. Ich habe euch da auch noch einen Vers mit dazu. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Das heißt, manchmal erzieht uns Gott auch. Manchmal machen wir Dinge durch, die er gut meint und die er gut macht, um uns zu erziehen. Und versteht mich ja nicht falsch, das ist kein Freibrief für Eltern, ihre Kinder zu prügeln, damit sie mit starker Hand erzogen werden, sondern das passiert mit Gott aus Liebe, ganz bewusst, um zu helfen und damit wir neue Dinge, wichtige Dinge gut lernen. Es gibt so Erziehungsmomente, die ein Hirte anwenden muss mit seinem Stecken und mit seinem Stab, aber schlussendlich führen die zum eigenen Trost, zum Guten, weil er nichts anderes als gute Absichten hat. Wie reagierst du, wenn Gott mit dem Stecken oder mit dem Stab versucht, dich zu leiten? Was denkst du, wenn du im dunklen Tal steckst und wenn du durch Schwierigkeiten durch musst? Bist du dir sicher, Gott meint es nicht nur gut, sondern Gott macht es auch wirklich gut? Ich möchte euch zum Schluss noch einen Vers mitgeben aus 1. Petrus 1, Vers 6, der heißt: Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werden. Deshalb seid ihr voll Freude. Also ich wünsche mir das für mich und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass wenn du auch in schwierige Situationen kommst, in Drucksituationen kommst, dass du sagen kannst, ich halte an Gott fest. Super wäre es, wenn wir sogar sagen können, wir sind voll Freude, voll Dankbarkeit, weil wir wissen, er hält mich. Aber wir sind natürlich auch Menschen, die manchmal auf dem Zahnfleisch laufen, wenn es durchs Tal geht. Aber lasst uns darauf vertrauen, lasst uns daran festhalten, dass er es nicht nur gut meint, sondern dass er es auch gut macht. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der absolute Souverän bist, dass du den Überblick hast, absolut, dass wir dir voll und ganz vertrauen dürfen, dass wir an dir festhalten dürfen. Und ich bete, dass du ganz besonders, wenn wir in solchen Drucksituationen stehen, wenn wir im dunklen Tal sind, wenn es wirklich kaum ein Licht am Ende gibt, dass wir an dir festhalten, dass wir nicht aufgeben. Ich danke dir dafür, für das Bild, dass du deine Hand ausstreckst und dass du deine Hand mit deiner Hand uns ergreifst und uns festhältst. Und auch dann, wenn wir nimmer aus eigener Kraft mögen, dass du uns trägst, dass du uns hältst. Ich bitte dich, dass wir das auch in unserem Alltag, in unseren Schwierigkeiten erleben dürfen. Und ich bete, dass du unser Vertrauen in dich stärkst, dass es wirklich felsenfest ist, dass wir sicher sind, auf dir stehen wir 100% sicher. Und wenn alles um uns herum anfängt zu wackeln, du bist der Fels und du bist fest und auf dir haben wir festen Halt. Amen.